Ihr Mann hat sie Arsen ins Essen gemischt, sodass dieser nach einigen Tagen des Leidens stirbt. Also wird sie festgenommen und nach ihrem Geständnis hingerichtet. Doch es gibt ein Problem. Sie gesteht die Tat erst, als man sie bindet, also foltert. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. In der vorigen Woche habe ich erzählt, dass mich eine Hörerin auf eine Idee gebracht hat, die ich im Nachhinein nur als wahnwitzig bezeichnen kann. Ob wir nicht eine Stadtführung durch St. Pölten machen könnten. Hihihi, lustig. Witze über St. Pölten werden halt niemals alt. Nun, ich hab's gemacht. Ich habe dem Tourismusbüro St. Pölten geschrieben und um eine Stadtführung gebeten. Folgende Zeilen habe ich verschickt. Liebes Tourismusteam, ich betreibe den Podcast Mörderisches Österreich und einer der Running Gags der Episoden ist, dass ich mich als Niederösterreicher ständig über St. Pölten lustig mache. In Klammer, Entschuldigung dafür, aber es gibt echt keinen Weg, das diplomatisch zu formulieren. Klammer zu. Jetzt hat mich eine Hörerin auf eine Idee gebracht. Wir könnten ein Hörer- und Hörerinnen-Treffen in St. Pölten abhalten und dabei eine Führung durch die zweifellos schönste Stadt Niederösterreichs genießen. Jetzt meine Frage. Gibt es überhaupt die Möglichkeit einer Führung durch die großartigste Stadt des Landes und was würde das kosten? Und wenn ja, wie viele Personen könnten teilnehmen? Bestünde eventuell die Möglichkeit, dass ich aus dieser Führung eine kurze Podcast-Episode schneide? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und verbleibe mit den allerfreundlichsten Grüßen und nichts als Sympathie für St. Pölten. Ja, das habe ich denen geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, also auf so deppertes Mail antworten die doch nie. Und tatsächlich, es kam ein herzliches "Wir sind nicht zuständig" zurück. Hätte mich auch gewundert, wenn das Tourismusbüro von St. Pölten für Tourismus zuständig wäre. Aber sie haben mir die Kontaktdaten von der Rita gegeben. Und der habe ich dasselbe Mail noch einmal geschickt. Blöderweise hat die Rita wirklich geantwortet. Zitat. Natürlich gibt es in St. Pölten die Möglichkeit einer Stadtführung. Sie können sogar verschiedene Themenführungen machen. Leider ist allerdings noch keine Kriminalführung dabei. Für Ihr Hörerinnen-Treffen würde ich eventuell eine Führung St. Pöltener Geschichte empfehlen. Hier werden klassische Stadtgeschichten und Architektur mit Geschichten ein wenig gemischt, sodass die Tour sowohl unterhaltsam wie informativ ist. Grundsätzlich können bei einer Tour bis zu maximal 40 Personen mitgehen, bei einer größeren Personenzahl müsste man zwei Gruppen machen. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmerinnen. Ich würde mich freuen, Sie und Ihre Hörerinnen bald auf einer Tour durch St. Pölten begleiten zu dürfen und Ihnen die vielen Schönheiten und spannenden Geschichten der Stadt näher bringen zu dürfen. Ja Leute, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den Salat. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Es scheint, als würden wir ins Herz der Bestie vordringen. Wir fahren nach St. Pölten. Dort lassen wir uns von der Rita die Stadt zeigen. Auch wenn sie keine echte Kriminalführung anbietet, bin ich mir sicher, dass es lustig wird und kriminell auf jeden Fall. Die Rita, mit der habe ich mittlerweile auch telefoniert, die ist übrigens zertifizierte Fremdenführerin. Warum sie sich ausgerechnet St. Pölten ausgesucht hat, das müssen wir sie dann unbedingt vor Ort fragen. Und wie sie das aushält auch. Ich meine, ich würde ja lieber in einer Rakete von Elon Musk sitzen und beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen. Oder mich als Sargtester lebendig beerdigen lassen, bevor ich Führungen durch St. Pölten anbiete. Aber gut, Rita hat somit wohl offiziell den härtesten Job der Welt. Und in Anbetracht dessen finde ich die Kosten von 172,80 € völlig unterbezahlt. Die können wir uns dann ja aufteilen, also je nachdem, wie viele Teilnehmer zusammenkommen. Also, wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt mir bitte ein Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. Ich sammle die Anmeldungen und wenn genügend zusammenkommen, dann organisiere ich da was. Einen Termin gebe ich noch bekannt, aber nachdem das Wetter bei uns gerade furchtbar ist, würde ich eher mal den Mai anpeilen. Schließlich wollen wir im Regen, wollen wir nicht im Regen durch St. Pölten stapfen. Das ist schließlich schon ohne Schlechtwetter schlimm genug. So, und hier ist der Zukunftspeter, der meldet sich kurz einmal, nachdem er die Folge aufgenommen hat. Ich habe mit der Rita jetzt den 19. Mai ausgemacht. Also St. Pölten, Stadtführung am 19. Mai. Nicht vergessen, ihr müsst alle kommen, Anwesenheit ist Pflicht und wir prüfen dann auch alle Geschichten über St. Pölten ab. Also nur damit ihr es wisst. Nein, bitte meldet euch, 19. Mai. Vielen lieben Dank. So, jetzt aber heift jetzt so die Bierball und die Fackele. Heute geht's nach Malta auf. Und wie ihr vielleicht an meiner schlechten Imitation erraten habt, geht es heute nicht auf die Mittelmeerinsel Malta, sondern nach Kärnten. Weil dort gibt es auch eine Gemeinde namens Malta. Und sorry Kärntner, es tut mir so leid, aber ich finde euren Dialekt so super, ich kann nicht damit aufhören. Also bitte verzeiht es mir. Ich kann mich hier einfach nicht zusammenreißen. Heute beschäftigen wir uns mit einem der ältesten Fälle, die wir jemals hatten. Der spielt nämlich in den 1770er Jahren und er wirkt bis heute nach. Denn es ist der letzte Fall, in dem als Mittel der Beweisfindung eine Frau gefoltert wurde. Malta also, das ist einer dieser Orte, die man auf Postkarten sieht. Tiefe Täler, saftige Wiesen, Almen, die perfekte Idylle. Das ist fast schon ein bisschen kitschig. Heute gibt es dort einen Staudamm und Wasserfälle und man kann dort anscheinend wunderbar klettern gehen. Wie der Ort im 18. Jahrhundert ausgesehen hat, naja, das kann ich euch jetzt so noch nicht sagen. Aber eines ist klar. Damals gab es an dem Ort ein düsteres Geheimnis. Die Postkartenidylle, na, die war auf jeden Fall nur Fassade. Eva, die Übriggebliebene. Der höchstgelegene Bauernhof am Maltaberg heißt schon immer Schauner oder Verschauner. Die Verschaunerhube, so heißt der Bergbauernhof. Der Begriff Hube bezieht sich übrigens auf ein landwirtschaftliches Gut, dessen Ackerfläche man mit einem Pflug bestellen kann. Das entspricht ungefähr der Arbeitsleistung einer Familie. Heute würde man familiär geführte Landwirtschaft dazu sagen und nebenbei wahrscheinlich Touristenzimmer anbieten. Damals im Jahr 1770 lebte auf dem Hof die bildhübsche Eva, gemeinsam mit ihrem Vater Christian und dessen zweiter Ehefrau Katharina. Bei Katharina handelte es sich aber nicht um Evas Mutter, denn die ist bereits vor 20 Jahren gestorben. Christians Frau Katharina ist deutlich jünger und im Alter seiner Töchter. Sie und Eva könnten fast Schwestern sein. Papa Christian ist älter, der wird in den historischen Dokumenten bereits als der alte Bauer beschrieben. Mit im Haus lebte auch Evas Schwester, die mit 43 Jahren zurück an den Hof des Vaters gekommen war, nachdem ihr Ehemann plötzlich verstorben ist. Papa Christian hat auch noch zwei jüngere Töchter mit Katharina bekommen, aber die spielen in unserer Geschichte heute keine große Rolle. Tja, so war das früher noch, vor 250 Jahren. Da sind die Leute einfach reihenweise umgefallen. Bei der Feldarbeit eine offene Wunde am Fuß erlitten, tot. Der Papa hat einmal genießt, holt schon mal den Pfarrer. Eva ist 34 Jahre alt und unverheiratet, was zu diesen Zeiten höchst ungewöhnlich ist. Eva hat alle Verehrer bisher abblitzen lassen. Das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass es der Familie Verschauner wirtschaftlich nicht schlecht ging, denn es gab keinen Druck, dass Eva den Hof verlässt. Ganz im Gegenteil, ihr Papa Christian war ganz froh, dass Eva am Hof mithelfen konnte, denn die kann ordentlich anpacken. In den Gerichtsakten wird sie als stramme, hochgewachsene Dirne und tüchtige Arbeitskraft beschrieben. So, und ich höre schon das Gelächter im Hintergrund. Man muss dazu sagen, dass der Begriff Dirne im Althochdeutschen einfach nur für eine unverheiratete Frau steht. In Österreich gibt es dieses Wort bis heute in einer Abwandlung, denn ein Dirndl ist nichts anderes als ein Mädchen. Und ja, das Dirndlkleid, das kommt auch davon und beschreibt eigentlich nur die Bekleidung einer weiblichen Person. Um es kurz zu machen, der Begriff Dirne ist in diesem Kontext nicht negativ gemeint, so wie wir das heute verstehen würden. Das ist eine völlig neutrale Bezeichnung. Also lebt Eva Verschauner glücklich mit ihrem Vater Christian, der Stiefmutter Katharina, ihrer Schwester Maria und zwei weiteren Schwestern auf dem hochgelegenen Hof am Maltaberg. Aber Über Eva lag eine düstere Prophezeiung. Schon bei ihrer Geburt prophezeite ein Abdecker, der gerade am Bauernhof übernachtete, dem Kind nichts Gutes. Er las aus den Sternen, dass Eva für den Scharfrichter bestimmt sei, dass sie also der Henker holen werde. Egal, Prophezeiung wurscht, Vater Christian, der hatte keine männlichen Nachkommen und möchte der tüchtigen Eva seinen Hof vererben. Aber wie das damals so üblich war, stellt er die Bedingung, dass seine Tochter schleunigst einen Ehemann finden muss. Denn wie schaut denn das aus? Hinter dem Rücken wird unten im Tal eh schon getuschelt. Ja, die Eva, das ist eine übrig gebliebene. Also wirklich, es geht ja gar nicht. Eva, naja, aber die hat's halt nicht so mit den Männern und die unternahm ihrerseits jetzt relativ wenig, also um nicht zu sagen nichts, um einen Gatten zu finden. Doch das Schicksal sollte sie bald einholen. Die Hochzeit. Es ist Jänner, auf dem Berg liegt Schnee und es ist die Zeit, wo auf den Höfen zumindest draußen nicht mehr so viel getan werden kann. Tierfutter und Heu sind eingebracht, Holz zum Heizen ist hoffentlich genügend da und die Vorräte, naja, die reichen hoffentlich auch noch, um über den Winter zu kommen. Da klopft es an der Tür der Verschaunerhube. Zwei junge Männer haben den durch den Schnee beschwerlichen Aufstieg gewagt. Es sind der Hofer Martin, also der Betteregger, und der Hans Landfiedler, na der Meisterbauer, kennt man doch. Ja, weil damals kann man die Leute noch bei ihren Spitznamen. Die meisten hatten da irgendwas mit dem Hof zu tun, auf dem sie gearbeitet haben. Ja, aber wie das halt in so einem Dorf ist, man kennt sich und schon bald sitzen die beiden Gäste in der warmen Stube. Ja, der Jakob, der tät gern um die Hand von der Eva anhalten wollen, sagen die beiden Herren zu Evas Vater Christian. Der denkt sich super, also wollte keiner der beiden kräftigen Lackeln die Eva heiraten, sondern sie waren für den Jakob da. Jakob Kari. Der lebte in Untermalta und hatte dort einen Bauernhof. Der lief so mehr schlecht als recht. Naja. Da wäre es natürlich super, den gut geführten Verschaunerhof übernehmen zu können. Also zumindest aus der Sicht von Jakob. Die Eva, ja, die ist dann schon eine gute Partie. Ja, aber warum kommt der Jakob nicht selbst, um der Eva einen Antrag zu machen? Naja, der Jakob Kari, der dürfte es mit dem Reden und dem ordentlichen Auftreten nicht so gehabt haben. In den Gerichtsakten wird er als täppisch beschrieben, also ein eher schlichtes Gemüt und eine sozial eher ungeschickte Natur. Na, abbautschall halt. Den Vater von Eva, naja, den stört das jetzt nicht. Endlich würde seine Maria einen Mann haben. Der Hof würde in mehr oder weniger fähige Hände übergehen und das blöde Gerede im Dorf, das hätte auch endlich einmal ein Ende. Schließlich kann doch eine Frau unmöglich einen Hof führen. Die braucht doch einen Mann. Was für ein absurder Gedanke, eine Frau, die einen Bauernhof führt. Der Fall wurde übrigens 100 Jahre später in einem heimatkundlichen Buch aufgearbeitet. Schon damals, und das war halt dann 1870, hieß es, derartige Zweckehen dienen der Schaffung gebrochener Herzen und Ketten ehelichen Unfriedens. Tja, und genau so sollte es natürlich kommen. Schon am nächsten Tag ging Papa Christian ins Pschau. Also er inspizierte den Hof von Jakob und musste feststellen, dass dieser furchtbar heruntergewirtschaftet wurde. Außerdem hatte Jakob Kari Schulden. Und das nicht zu knapp. Ja, und diese Schulden? Ja, die sollte Christian im Zuge, naja, der Brautwerbung bezahlen. Na, fix nicht. Na, der Verschaunerbauer hat genug. Papa Christian geht enttäuscht nach Hause. Doch Jakob gab nicht auf. Eine Ehe mit Eva wäre für ihn ideal. Er wäre seine Schulden los und könnte gleich noch den gut laufenden Verschaunerhof übernehmen, sobald der alte Christian nicht mehr lebt. Heute würde jeder BWL-Student dazu Win-Win-Situation sagen. Am Vater Christian nagt das dennoch. Ah, wenn er die Eva nicht unter die Haube kriegt, ja, wie wird er dann seinen Hof übernehmen? Irgendwann gibt er den Bitten von Jakob Kari nach und erlaubt ihm, die Eva zu heiraten. Ja, und die glückliche Braut? Na, die hat natürlich niemand gefragt. Ja, aber wo denkt sie denn hin? Na klar, da werden wir die Frauen noch mitreden lassen. Nein. Also mit so einer Weiberwirtschaft fangen wir uns dort das gar nicht an. Das ist ein anständiges Kärntner Tal. Da treffen die Männer die Entscheidungen, völlig wurscht, dass wahrscheinlich keiner von denen lesen oder schreiben konnte. Ende der Debatte, die Eva wird verheiratet und jetzt ist Ruhe. Ach, die alte Zeit. Sie war doch alles, außer gut. Nicht einmal einen Monat später wurde Hochzeit gefeiert. Papa Christian und Bräutigam Jakob, ja, die sprachen zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr miteinander. Christian wurde bei den Hochzeitsvorbereitungen von Jakob schwer in seinem Bauernstolz gekränkt. Dieser erschien nämlich selbst mit seinem Fuhrwerk auf dem Verschaunerhof, um die Truhe mit Habseligkeiten seiner Braut, den sogenannten Brautkasten, an seinen Hof zu bringen. Nach den Traditionen hätte Jakob Kari aber seinen Nachbarn darum bitten müssen und nicht selbst erscheinen dürfen. Wegen dieser Ungeheuerlichkeit weigerte sich Papa Christian, mit seinem Schwiegersohn zu sprechen. Na, wenn das keine guten Voraussetzungen für eine glückliche Ehe sind. Aber es kam noch besser. Nach der Hochzeitszeremonie ging die Gesellschaft zum Feiern über. Da tauchte plötzlich ein Bauer auf dem Fest auf, der behauptete, dass Jakob Kari seine Tochter geschwängert und dann sitzen gelassen habe. Das Mädchen habe sich daraufhin umgebracht. Der vor Trauer wütende Mann sprach einen Fluch über das Brautpaar aus. Was für ein Partystopper. Tja, es nutzt alles nichts. Die Eva, ja, die muss jetzt zum Jakob auf den Hof gehen. Schließlich sind sie verheiratet. Ja, aber die Eva, ja, die kann erstens mit Männern noch immer nichts anfangen, auch wenn der Herr Papa oder ihr Ehemann es anordnen. Und den Jakob, ihren Gatten, den kann sie schon gar nicht leiden. Eva, er konnte ihr neues Leben auf dem ärmlichen Hof nicht ertragen. Noch dazu hatte Jakobs Stiefmutter Katharina die Herrschaft an sich gerissen und redete überall drein. Nach außen hin spielten die beiden das glückliche Ehepaar. Wenn Eva alleine war, dann saß sie niedergeschlagen in der Zimmerecke und weinte. Wenn der Knecht oder die Magd sie fragten, was denn los sei, dann sagte Eva, »Mir ist so hart, dass es mir das Herz abdrücken möchte.« Der Tod von Jakob. 4 Wochen und 2 Tage lebte Eva so, niedergeschlagen, unglücklich und in einer Ehe, die sie nicht ertrug. Am 9. März, einem Freitag, bereitete Eva ihrem Mann und dessen Stiefmutter die Reste des Mittagessens vom Vortag als Jause zu. Es gab Nudeln. In dem Fall waren es gefüllte Nudeln, eine Kärntner Spezialität. Dabei wird ein Nudelteig gemacht, da werden da so faustgroße Taschen geformt, das ist wie so Ravioli, nur mit deutlich mehr Füllung. Die Nudeln schmeckten köstlich. Also zumindest dem Jakob und der Stiefmama Katharina. Eva selbst? Ja, die aß davon nichts. Sie hatte keinen Hunger. Na, ihr sei nicht so gut, hat sie gesagt. Tja, kann ja mal vorkommen. Gegen Abend wurde Jakob plötzlich übel. Er musste sich immer wieder übergeben. Er hatte schlimme Magenkrämpfe und konnte kaum noch stehen. Er hatte Schweißausbrüche und wand sich unter Schmerzen. Katharina wurde zwar auch schlecht, ihr Zustand besserte sich aber schnell. Doch Jakob, ui, das schaut gar nicht gut aus. Dem ging es auch am nächsten Tag, dem Samstag, nicht wirklich besser. Er war kaum noch ansprechbar und übergab sich nur noch, wenn er nicht von schmerzhaften Krämpfen geschüttelt wurde. Ablede Geschichte. Eva, die saß derweil in der Küche und ging ihren alltäglichen Aufgaben nach. Komisch, dass sie der Zustand ihres Mannes so gar nicht zu kümmern schien, dachten die Mägde und Knechte. Jakob ging es aber immer noch nicht besser. Am nächsten Tag, einem Sonntag, gegen 14 Uhr, hörte er auf zu atmen. Jakob Kari, der Ehemann von Eva Verschaunerin, war tot. Dahingerafft von einer gar seltsamen Erkrankung. Naja, das passiert im Jahr 1770 halt. Ihr wisst schon, Kratzer am Fuß, tot. Insektenstich, schon ist man eine Leiche. Magenkrämpfe und Erbrechen, ja, das geht selten gut aus. Der Verdacht. Jakobs Leichnam wurde in der Kirche aufgebahrt. Dabei fiel den Trauergästen eine seltsame bläuliche Verfärbung um den Mund des Bauern auf. Ach so, Der Kari, na, der hat wohl Hittrach genommen. Eine Droge, die bei Bauern im Süden und Westen Österreichs sehr beliebt war. Man sprach auch vom Kokain der Bauersleute. Also heute, damals war von Kokain noch keine Rede. Heute kennt man es als Kokain der Bauersleute. Aber mehr dazu erkläre ich euch später im Klugschiss. Hittrach oder Hüttenrauch, das ist im Grunde nichts anderes als Arsen. Und das wurde gerne in so kleinen Dosen genommen, weil es angeblich die Leistungsfähigkeit steigert. Nahm man jedoch zu viel davon, naja, dann war das das sichere Todesurteil. Aber der Jakob, ein Hittrach-Junkie, wirklich. Nein, das glaubte in Malta niemand. Könnte es sein, dass seine Witwe, die Eva, ihm Arsen ins Essen gegeben hat? Gäh, das würde die doch nie tun, oder? Oder doch? Die Eva, die war doch immer schon eigenartig, oder? Sie gab sich kaum mit den anderen Dorfbewohnern ab. Und einen Ehemann, die hatte die auch ganz lange nicht. Und als sie dann doch heiratet, dann stirbt der Gatte schon nach einem Monat. Puh, das schaut aber schon sehr verdächtig aus. Kann es gar sein, dass es sich bei der Eva um eine Hexe handelt? Am Wirtshaustisch und zwischen den Kirchenbänken wird getuschelt und geredet. Und bald glaubt das ganze Dorf, dass die Eva den Jakob mit einem magischen Zauber verflucht hat. Ja, oder wahrscheinlicher, dass sie ihren Mann vergiftet hat. Und wie das so ist in Österreich mit dem Getuschel und Gerede, irgendwann hört das der Falsche. Die Ermittlungen. Irgendwann wurde nämlich der Landgerichtsdiener Matthias Horn auf das Gerede in Malta aufmerksam und er erstattete Anzeige beim Landesgericht in Gmünd. Darin hieß es, Zitat, dass er zufälligerweise von unterschiedlichen Leuten wunderliche Reden vernommen, sodass Eva Karin, Herkommensverschaunerin, vulgo junge Hörlbäuerin, zu Untermaltein ihren plötzlich verstorbenen Ehemann Jakob Kari mit Giftzoll verfuttert haben. Ja, so lustig es klingt, das sind durchaus schwere Anschuldigungen. Warum der Anzeiger nicht von möglicher Hexerei schrieb, hat übrigens einen Grund. Schon damals war es nicht mehr möglich, jemanden der Schadzauberei anzuklagen. Die galt nämlich schon früher als Aberglaube und längst widerlegt. Generell gibt es sehr viel Unfug, der da über Hexenprozesse behauptet wird. Immerhin. Egal, der Eva nützt das wenig, weil eine Anzeige wegen möglichen Giftwort ist auch nicht viel besser, als wegen Hexerei angeklagt zu werden. Zumindest, was die Konsequenzen betrifft. Und die sollte Eva Verschaunerin, die fesche Bäuerin, bald zu spüren bekommen. Eva wurde auf den Hof des Grafen von Gmünd vorgeladen und man befragte sie zu den Todesumständen ihres Mannes. Man erklärte ihr, dass die öffentliche Meinung von einem Vergiftungstod ausging und erwähnte auch, dass der Besitz von Hittrach, also von Arsen, streng verboten sei und schwer bestraft werde. Eva Kari verteidigte sich mit der Aussage, dass in ihrem Haus kein Arsen vorhanden sei und dass sie eine solche Substanz gar nicht kenne. Matthias Horn, dem Gerichtsdiener, wurde aufgetragen, mit zwei kräftigen Knechten zum Hof des verstorbenen Jakob Kari zu gehen, wo sich Eva nach dessen Tod aufhielt. Er und seine Helfer sollten die Bewohner beobachten, ob sie sich verdächtig verhielten. Währenddessen wurde eine Gerichtskommission zusammengestellt, die sich auf den Weg nach Malta machte. Diese bestand aus dem Dorfrichter von Malta, einem Landrichter, einem Chirurgen, einem Sattlermeister und einem Rechtspfleger. Diese Kommission war aber nicht nur quasi ein Vorortgericht, sondern auch Polizeibehörde, denn sie sollte die Ermittlungen vor Ort leiten, denn eine Kriminalpolizei gab es nicht. Diese Aufgabe übernahmen Gerichtsdiener und Sachverständige, wie eben dieser Chirurg. Ach ja, und der örtliche Mesner musste natürlich auch dabei sein. Irgendjemand muss ja schließlich die Kirche vertreten. Und schon bald quartierte sich die Gerichtskommission beim Kammerwirt in Malta ein und begann damit, mögliche Zeugen zu vernehmen. Und die Zeugen? Ja, die berichten Erstaunliches. Der Knecht Balthasar und die 16-jährige Magd Elise sagen übereinstimmend aus, dass nur die Nudeln von Eva ein Gift enthalten haben können. Denn davor hätte es Gamper mit Kraut gegeben. Das ist irgendwas mit saurer Milch, keine Ahnung. Das klingt jedenfalls nicht besonders schmackhaft. Aber egal, die Zeugenaussagen sind jetzt ein Problem für Eva, denn es war jetzt klar, dass nur in den Nudeln Gift sein konnte, weil von dem Gamper hat jeder gegessen, von den Nudeln eben nur Jakob und Katharina. Na, mit diesen Zeugenaussagen wurde der Leichnam von Jakob exhumiert. Gott sei Dank hatte der Pfarrer die Erlaubnis dazu gegeben. Der Chirurg namens Anton Karl von Wilburg untersuchte den Leichnam. Der Bauer war eigentlich kerngesund. Nur im Magen, ja, da fanden sich leichte Hinweise auf eine Entzündung und eine eigenartige Flüssigkeit. Der Chirurg machte die sogenannte Kohlenprobe. Spritzt man diese Flüssigkeit auf glühende Kohlen und riecht es plötzlich nach Knoblauch, dann wurde die Person mit Arsen vergiftet. Als sich im Turmzimmer des Kroneckhofes plötzlich intensiver Knoblauchgeruch verbreitete, war klar, ein Giftmord. Deswegen sind wir hier. Ja, und jetzt wurden die anderen Hausbewohner des Bauernhofes gefragt, ob sich da eigentlich streng verbotenes Arsen im Haus befindet. Die Antwort: ja. In der sogenannten Kachelstube gab es ein kleines Kästchen, ein Almakastel wurde das genannt. Dieses verfügte über zwei Fächer. Im oberen befand sich in einem Stoffbeutel ein Arsenikbrocken. Das hatte der Bauer immer wieder dem Vieh gegeben, um dem der Mutterkuh das Abkalben zu erleichtern. Tja, das schaut ganz schlecht aus für Eva, die jetzt auch noch vernommen werden soll. Aber da war es schon so spät und die Kommission wollte zurück nach Gmünd. Also wollten sie Eva mitnehmen. Die war empört. Sie wollte in Malta bleiben. Als sie aus dem Gasthaus, in dem die Kommission tagte, abgeführt wurde, warf sie sich schreiend ihrem Vater vor die Füße, der zufällig vorbeikam. »Um Himmels Willen, verlass mich nicht!« Doch es half nichts. Eva wurde nach Gmünd gebracht und in den Kerker gesteckt. Ihrem Vater Christian wurde einstweilen die Verwaltung des Hofes von Jakob übertragen. Die Folter. Eva verbrachte den Rest des Jahres 1770 und das ganze Jahr 1771 im Kerker. Erst Monate nachdem man sie eingesperrt hatte, wurde sie erstmals verhört. Eva aber sagte nichts aus, nur dass ihrem Ehemann nach der Einnahme des Essens schlecht wurde. Mehr könne sie nicht sagen. Das sagte sie im August 1770 und auch im Dezember 1770. Und fast ein Jahr später, im Jahr 1971, sagte sie immer noch dasselbe. Sie blieb über fast zwei Jahre bei ihrer Verteidigungslinie, dass sie sich nicht erklären könne, was ihrem Mann zugestoßen war. Der Fall war schwierig. Beweise, dass Eva etwas ins Essen getan hatte, gab es nicht, also zumindest keine handfesten. Bislang gab es nur Indizien. Naja, und das waren dann schon einige. Laut Zeugenaussagen forderte Jakob seine Frau Eva mehrmals zum Mitessen auf, was diese aber ablehnte. Jakob hatte seine Jause, die wahrscheinlich vergifteten Knödel, nicht ganz aufgegessen, weshalb Eva der Stiefmutter Katharina die Reste anbot. Die wollte zuerst aber auch nichts essen, aber Eva, die drängte sie mehrmals dazu, die Nudeln aufzuessen. Magd und Stiefmutter versicherten mehrfach, dass sie bei der Zubereitung des Essens nicht dabei waren. Eva stellte das anders dar. Die beiden waren sehr wohl in der Küche und hätten es mitbekommen, wenn sie Arsen ins Essen gemischt hätte. Da beging Eva einen ersten Fehler. Bei einer Gegenüberstellung versuchte Eva, die beiden davon zu überzeugen, ihre Aussagen zu ändern. Vor der Gerichtskommission. Ha, das ist eher nicht so gescheit. Eva gab im Verhör zuerst an, dass sie nichts von Arsen wisse. Erklärte später aber, dass sich das Gift in der oberen Lade des Almakastels befand. Tatsächlich befand sich das Gift aber in der unteren. Aber Eva hatte sich verraten. Sie wusste also, dass Arsen im Haus war. Als ihr Mann schließlich krank war, naja, da kümmerte sie sich nicht wirklich um ihn. Sie ging samstags zur Abendandacht und sonntags zur Messe, während er zu Hause im Sterben lag. Außerdem war vom Giftbrocken offenbar ein frisches Stück abgeschlagen worden. Ja, das sah alles nicht besonders gut aus für Eva, aber so richtig handfeste Beweise sind das alles nicht. Also man konnte ihr auch damals nichts nachweisen. Irgendwann hatte die Landeshauptmannschaft Kärnten genug. Sie entzog dem Landgericht Gmünd den Fall und übergab ihn dem Bannrichter Benedikt Alfons von Emperger. Da saß Eva schon 2,5 Jahre im Kerker. Emperger begann damit, Eva zu befragen. Die Bäuerin gab diesmal an, dass wohl eine verbotene Sache ins Essen gelangt sein müsse. Wie könne sie sich aber nicht erklären? Wirklich weiter kam also auch der Bannrichter nicht. Der hatte jetzt zwei Optionen. Entweder war Eva wegen Mangels an Beweisen freizulassen oder zu torkieren, also zu foltern. Die peinliche Befragung, wie die Folter auch genannt wird, wurde genehmigt. Aber unter der Auflage, dass der Delinquentin die Folterinstrumente zuerst gezeigt werden müssen, die sogenannte Schreckung. Am 27. Oktober 1772 wurde Eva Kari, vulgo Verschaunerin, zum ersten Mal in die Folterkammer gebracht. Dort stand der Freimann, der Folterer von St. Veit, ein Hühne von einem Mann, bekleidet in einem grellroten Mantel mit goldenen Borten und roter Zipfelmütze über dem Gesicht. Nur zwei Augenschlitze waren hineingeschnitten. »Wie kam das Gift in die Jause?«, fragte der Bannrichter abermals. Eva blieb dabei. »Ich weiß es nicht zu sagen.« »Wie kam das Gift in die Jause?«, fragte der Richter erneut. Eva war eingeschüchtert. Sie bat den Bannrichter darum, den Freimann hinauszuschicken, weil er ihr solche Angst bereite. Dann werde sie ein Geständnis ablegen. Als der Folterer den Raum verlassen hat, da sagt Eva plötzlich aus. Sie gestand, dass das Gift durch sie in das Schmalz gekommen sei, in dem die Nudeln geröstet wurden. Die Folter wurde abgesagt. Am Nachmittag wurde Eva erneut vernommen, aber jetzt schwieg sie wieder und meinte, sie könne sich nicht erklären, wie das Gift ins Essen gekommen ist, nur dass sie es getan hat. Was sie jetzt mit dieser Verteidigungsstrategie verfolgt hat, kann ich euch im Nachhinein nicht sagen. Ich finde es komisch, ich meine, sie hat schon zugegeben, dass sie das Gift ins Essen getan hat, nur wie will sie nicht sagen, ist, ja, das wird am Ende wohl zu nichts führen und ja, so ist es halt leider auch. Ja, der Bannrichter, der will jetzt aber ganz genau wissen, wie das Gift ins Essen gelangt ist und schreibt einmal mehr an die Landeshauptmannschaft und beantragt erneut die Erlaubnis, Eva foltern zu dürfen. Dies wurde am 4. Februar 1773 genehmigt. Wieder wurde ihr der Freimann vorgestellt. »Wie kam das Gift ins Essen?«, fragte der Richter. Eva antwortete nicht. Damit begann Phase 2 der Folter. Eva wurden die Werkzeuge vorgeführt, die man gleich an ihr anwenden würde. »Wie kam das Gift ins Essen?«, fragte der Richter. »Benenne deine Tat!« Eva schwieg. Der Bannrichter gab das Zeichen. Eva wurde auf die Marterbank gesetzt. Die Arme wurden ihr nach hinten gedreht. Ihre Hände wurden am Rücken gefesselt. Danach legte der Freimann eine dünne Schnur um Evas Arme. Das war der erste Bund der sogenannten Schnürung. Der Freimann zog die Schnur mit Hilfe eines Stockes zu. Eva schrie vor Schmerzen auf. Sie sagte nichts. Evas Arme waren immer noch an ihrem Rücken zusammengebunden. Der Freimann fügte eine Wicklung hinzu. Dabei ließ er zur ersten Umwicklung Platz, damit die Haut der Arme durchtreten kann, was enorme Schmerzen verursacht. Wieder dreht er die Schnur fester. Eva schreit. Sie schweigt aber noch immer. Noch eine Wicklung. Es ist die dritte. Wieder wird die Schnur angezogen. Eva stöhnt vor Schmerzen. Beim vierten Bund ist Eva gebrochen. Sie gesteht. Zitat. Am Freitag, den 9. März 1770, habe ich Nachmittag das Gift in das Schmalz hineingetan, das Säckel aus dem Almakastel und aus dem das Gift genommen und etwas herabgeschlagen und etwa ein erbsengroßes Bröckel auf dem Herd mit einem Stein zerrieben. Das Gift war weiß und dieses habe ich jenen Freitagnachmittag um 1 oder 2 Uhr in das zu Mittag übrig gebliebene Schmalz und in das Schmalz die Nudeln hineingetan und dieses zusammen aufgewärmt und heiß werden lassen. Dieses habe ich getan, um von dem Mann loszuwerden, denn ich habe geglaubt, es wird mir leichter sein, wenn ich allein wäre. So lauten die ersten Worte des schriftlichen Geständnisses von Eva. Die Schnürung wird pausiert. Ihr wird eine warme Suppe gereicht. Später muss Eva dieses Geständnis wiederholen. Sie beschreibt, dass ihr Mann ein ungezogener und trutziger Jackel war. Sie habe ihn vergiftet, damit die Härte, die Angst und die Bangigkeit verschwindet. Schon vor der Hochzeit habe sie Angst gehabt, mit Jakob leben zu müssen. nach der Heirat sei alles nur noch viel schlimmer geworden. Außerdem schämte sie sich, dass sie Jakob heiraten musste. Die Nachbarn und die Leute im Dorf, naja, die verachteten sie deswegen. Eine Hungrige müsse sie sein, dass sie sich so einen nehme, wurde geredet. Eva sah keinen Ausweg mehr, als ihren Mann umzubringen, heißt es in dem Geständnis. Die Hinrichtung. Am 15. Februar 1773 wurde der Landeshauptmannschaft Bericht erstattet und um ein Urteil gebeten. Dieses wurde am 16. Februar 1773 erlassen. Am 20. März 1773 um 9 Uhr wurde es Eva verkündet. Es war das Todesurteil. Durch den landesfürstlichen Freimann an der gewöhnlichen Richtstatt durch das Schwert von Leben zum Tod hingerichtet, die rechte Hand abgeschlagen, Kopf und Hand an das Rad aufgestecket und der Körper am Ort der Hinrichtung begraben werden und dies zu ihrer wohlverdienten Straf, andern aber zu ihrem Beispiel. Am 21. März um 8 Uhr stellte Eva noch ein Gnadengesuch an die Kaiserin, woraufhin die Vollstreckung der Todesstrafe ausgesetzt wurde. Ihr Gesuch wurde vom übergeordneten Gericht in Wien aber abgelehnt. Am 9. November 1773 wurde Eva auf die Richtstätte geführt. Dabei handelt es sich um das sogenannte Gmünder Galgenbichl, etwa 2 Kilometer nordöstlich der Stadt. Das Urteil sollte der Scharfrichter Martin Jakob mit seinem Richtschwert vollstrecken. Doch zuerst schlug er Eva damit die rechte Hand ab, jene Hand, mit der sie das Gift in das Essen ihres Mannes gemischt haben soll. Anschließend holte der Henker zum Schlag gegen Evas Kopf aus. Doch der erste Hieb war nicht gut gezielt. Das Schwert durchdrang Evas Hinterkopf und blieb kurz vor ihrem Mund stecken. Der Henker musste das Schwert aus Evas Kopf herausziehen und zu einem zweiten Schlag ausholen, um ihr endlich den Kopf vom Rumpf zu trennen. Anschließend hielt der Freimann eine Ansprache an das zahlreich anwesende Volk. Ja, auch Kinder waren zu dem grausamen Spektakel erschienen. Er fuchtelte mit dem blutigen Schwert herum. Dort, wo Treue und Glaube aufhört, wird das Schwert zur Geltung gebracht. Evas rechte Hand und ihr entstellter Kopf wurden anschließend öffentlich auf ein Rad gesteckt und zur Schau gestellt. Ihr Körper wurde hinter dem Richtplatz verscharrt. Ja, also da hatten wir schon weniger grausame Fälle. Alter! Ich glaube, ich brauche nachher ein Bier. Eva Verschaunerin, die Legende. Das Geständnis von Eva Verschaunerin war das letzte, das in Österreich unter der Folter erzwungen wurde. Wenige Jahre später wurde die Folter in Österreich nämlich abgeschafft. Maria Theresias Sohn, der spätere Kaiser Josef II., war es, der seine Mutter dazu brachte, die barbarische Praxis einzustellen. Die Kaiserin selbst war nämlich eine große Anhängerin der peinlichen Befragung und hielt deren Abschaffung für einen Fehler, hervorgerufen durch neumodische Gedanken. Aber über das Strafgesetz der Kaiserin und die Folter in Österreich mache ich noch einmal eine Sonderfolge. Und warum fasziniert der Fall nach so langer Zeit nach wie vor? Weil er wie ein Krimi ist. Da haben wir den letzten Folterprozess, dazu aber auch das große Frauenthema. Da ist diese Frau, die ohne Mann den Hof nicht übernehmen darf, dann unglücklich in ihrer Ehe wird und als einzigen Ausweg Gift sieht. Sie wirkt hochintelligent, gesteht nicht. Der Prozess dauert lange und man muss wissen, dass das Landesgericht Mordprozesse damals fürchtete, erzählt die stellvertretende Direktorin im Landesarchiv Kärnten, Katja Almberger, in der Tageszeitung Kurier. Ja, und warum haben die Landesgerichte Mordprozesse gefürchtet? Naja, nicht zuletzt, weil diese mit hohen Kosten verbunden waren. 361 Gulden und 47 Kreuzer kostete der Prozess gegen die Verschaunerin. Das entsprach damals etwa 4 Jahresgehältern eines Maurerlehrlings. Zitat: Hinzu kamen die hohen Kosten für den Henker. Dieser ließ sich alles separat bezahlen. Das Abschlagen einer Zunge, das Aufheben der Zunge, das Zurschaustellen dieser. Alles einzeln zu begleichen, erklärt die Historikerin. Über den Fall von Eva Verschaunerin gibt es heute Theaterstücke, Filme und Romane. Die Stadt Gmünd hat sogar das Museum nach ihr benannt, das Eva Verschauner Heimatmuseum. Bis heute gibt es sogar das Säckchen, in dem angeblich das Gift aufbewahrt worden sein soll. Ein Foto stelle ich euch in den Newsletter auf Steady. Den Ort der Hinrichtung von Eva Verschauner kann man übrigens ganz einfach besuchen, indem man auf der Tauernautobahn fährt. Die wurde nämlich direkt darüber gebaut. Die Nudelkontroverse. So, und jetzt noch einmal zu einem wichtigen Thema, also einem Thema, das mir persönlich ganz wichtig ist, das Essen. Ich habe ja erwähnt, dass Eva das Gift in das Schmalz der Kärntner Nudeln gemischt hat. Da ist es jetzt aber durchaus möglich, dass es sich um Schottnudeln und nicht um Kärntner Nudeln gehandelt haben könnte. Bei Schottnudeln wird nämlich der Topfen mit Mehl und Butter vermischt und ein Teig daraus gemacht. Und der wird anschließend zu so daumendicken Nudeln gerollt. Diese werden dann in Salzwasser gekocht und anschließend im Schmalz herausgebacken. Und ich dachte, ich kann euch diese wichtige Information nicht vorenthalten, nicht, dass es heißt, ich würde hier ungenau arbeiten. Also werden wir wahrscheinlich nie erfahren, ob es sich bei dem Fall jetzt um Kärntner oder Schottnudeln gehandelt hat. Ewig schade. Egal, was auch immer ihr zubereiten möchtet, beides schmeckt köstlich. Ob ihr da jetzt Asin reintut oder nicht, das überlasse ich jetzt eurem Geschmack. Ich persönlich würde eher davon abraten. Klugschiss zum Schluss. Hittrach. Der heutige Mord, naja, sofern es überhaupt einer war, wurde mit Hittrach, also Arsen, begangen. Die sogenannten Arsenikesser waren im 19. Jahrhundert keine Seltenheit. Vor allem in Süd- und Westösterreich war Hittrach ein begehrtes Aufputschmittel unter den Bauern. Auch in den USA gab es das Phänomen, dort wurden die Konsumenten Dippers genannt. Man nahm Arsen ein, indem ein kleines Stückchen in den Mund gesteckt wurde und das wurde so gelutscht wie so ein Zuckerl. Oder man konnte es auch zermahlen und sich über das Speckbrot streuen. Heute würde man zu dieser Form der Anwendung wohl Microdosing sagen. Das Pulver führte dazu, dass sich ein wärmendes Gefühl in der Magengegend ausbreitete, was von einer Reizung der Magenschleimhaut kommt. In dieser Mikrodosierung wirkte Arsen aufputschend und steigert das Wohlbefinden. Außerdem entwickeln Arsenikesser einen starken Appetit, wodurch sie zunehmen, was damals als Zeichen eines kräftigen, stattlichen Bauernburschen, eines richtigen Lackels galt. Bis ins frühe 20. Jahrhundert galt es als schick, ein paar Kilo mehr auf den Rippen zu haben, weshalb früher auch Arsenik-Törtchen gegessen wurden, damit die Damen möglichst zunahmen. Im bäuerlichen Milieu soll Arsenik noch bis zum Zweiten Weltkrieg verbreitet gewesen sein. Deshalb gilt Arsen auch als Kokain der Bauersleut. Frauen nahmen Arsen, um abzutreiben oder zu verhüten. Arsen wurde dazu während des Geschlechtsakts in die Scheide eingeführt. Zur Abtreibung nahmen Frauen trotz großer gesundheitlicher Gefährdung spezielle Arsenikpillen. Das Phänomen war unter österreichischen Bauern so verbreitet, dass sogar die New York Times im Jahr 1880 einen Reporter in die Steiermark schickte, um das Phänomen zu erkunden. Da gab es allerhand interessante Entwicklungen zu beobachten: Arsenkäse, Arsenschnaps und so weiter. Die Gewinnung des Arsens war aufwendig. Man hat Arsenstein erhitzt, die Substanz hat sich dann über den Rauch im Ofenrohr abgelagert und das musste man dann abklopfen. Ja, und wieso können die Leute jetzt Arsen konsumieren, ohne daran zu sterben? Das liegt an der Gewöhnung. Normalerweise sind schon 0,1 Gramm tödlich. Ist der Körper eines Arsenikessers aber erst einmal daran gewöhnt, steckt der auch leicht die 3- bis 4-fache Dosis weg. Gesund ist das alles natürlich nicht und man kann auch von Arsen abhängig werden. Und die Entzugserscheinungen, die sind richtig heftig. Selbst der steirische Waldheimat-Volksdichter Peter Rossecker, und der hat normalerweise alles immer ein bisschen mit einem Sugarcoat überzogen, wusste vom Arsenessen seiner Landsleute. Die Sache sei nichts anderes als ein Überrest des mittelalterlichen Gesundheitselixiers des Teufels, schrieb Rossecker. Man trank es, wurde jung und nach einiger Zeit vom Teufel geholt. Ja, und das war sie, die 59. Episode von Mörderisches Österreich. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke jedenfalls an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jalustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth und Axel, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der Gerichtsverhandlung. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, glaubt mir, ich verstehe das wirklich, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, Anna, Katharina, Ingrid, Annette, Rita, Astrid, Johanna, Juliana und Christian, die mich so in meiner Arbeit unterstützen. Den Link, den packe ich ebenfalls in die Shownotes. Und wenn ihr mir Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, geben möchtet, da freue ich mich natürlich ganz besonders. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, ja bitte, das ist nämlich immer das Beste, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem könnt ihr mir ein Mail schicken im österreichpodcast@gmail.com und da könnt ihr euch jederzeit hinwenden, auch mit Anfragen, Beschwerden und sonstigen Bedürfnissen. Ihr könnt euch diesen Podcast auch auf YouTube anschauen. Das geht aus magischen Gründen auch irgendwie. Keine Ahnung, bin ich auch erst vor kurzem drauf gestoßen. Ja, ist auch ganz lustig. Da gibt es auch schon einige Abonnenten und viele, viele Kommentare drunter. So, und jetzt noch ein kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau der Podcast rein. Da spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich so absolut keine Ahnung habe. Das ist nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist sehr dumme oder sehr unpassende Fragen oder beides gleichzeitig. Soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 14 Tagen, überall dort, wo ihr Podcasts hören könnt. Auf der Website mörderisch.simplecast.com findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr euch euren Lieblings-Podcast-Dienst einfach aussuchen. Und außerdem habe ich jetzt ein Instagram-Konto. Yeah, zur Feier der Premiere schon vor ein, zwei Wochen habe ich schon mal ein paar Fotos von Kater Caramello gepostet. Ja, das Ganze ist weniger ein mörderischer Instagram-Kanal und mehr so ein inoffizieller Katzen-Fan-Club. Ja, und zum Schluss, da bleibt mir nur noch zu sagen, bitte, bitte meldet euch für die Stadtführung durch St. Pölten am 19. Mai an. Die Rita und ich, wir freuen uns über ganz, ganz viele Teilnehmer und ich freue mich, euch mal persönlich kennenzulernen. Und in diesem Sinne, bleibt's brav, tut's euren Ehegatten nicht zu viel Arsen ins Essen, ein bisschen schon, weil das ist aufputschend und ganz super. Na, bitte macht's das nicht. Also bitte wirklich brav bleiben. Bussi und Baba.